Zunächst einmal, worauf werde ich eingehen? Erst einmal, wozu das Ganze überhaupt? Dazu will man kryptografische Funktionen, das heißt Verschlüsseln oder Signieren, anwenden. Wie funktionieren die Verfahren so im sehr groben Überblick? Also, es kommen keine Formeln vor, man kann nichts mathematisch ableiten. Welche Varianten von BGP gibt es? Wie verwendet man es? Was über Key Management, Key Server und dann als zwei Anwendungsbeispiele den MAT, das ist ein Mailprogramm unter Linux und anderen Unix-Varianten, ich glaube es gibt sogar Windows-Version auch, und RPM, der Red Hat Package Manager, den sie auch verwendet, inkludiert GPG-Signatures, mit denen man feststellen kann, von wem das Paket stammt. Ja, was will man machen damit? Man will Nachrichten verschlüsseln. Der Christian schon erzählt hat, dass es vielleicht nicht immer so eine besonders gute Idee ist, seine E-Mails, in denen doch hin und wieder sensible Daten oder auch nur Sachen, die nicht unbedingt jedem was angehen, vorkommen, im Klartext durch die Gegend zu schicken. Gleich gilt eventuell auch für Files, die man auf der Festplatte hat. Der Christian hat seine Exploits auf einer verschlüsselten Partition gehabt, die er erst verschlüsselt hat, bevor sie gestartet hat. Ich gebe es zu, ich habe kaum mehr Passwort, das man merken kann. Die sind üblicherweise in einem mit BGP verschlüsselten File, das ich auch nur dann, wenn mir ein Passwort nicht mehr einfällt, entschlüssel und dann nachschaue. Also, Daten, von denen man nicht will, dass sie Dritten in die Hände fallen, und das kann gehen von dem lieben Kollegen bis hin zu, weiß nicht, Industriespionage, den Leuten von diversen Geheimdiensten, die immer so querbeet alles mitprotokollieren, was über gewisse Leitungen geht, um vielleicht irgendwelche Leute zu finden, die sie interessieren, und halt den Rest unter Kollateral schauen, abtun, was sie sonst noch ans Tageslicht bringen. Ja, und eine zweite wichtige Funktion, außer dem Verschlüsseln von Daten, ist das Signieren von Daten, also eine digitale Unterschrift, mit der man nachweist, dass die entsprechende E-Mail oder das entsprechende File aus der Quelle stammt, also aus der es stammen soll. Also man unterschreibt ein File, und das ist, wenn es richtig gemacht wurde, wesentlich fälschungssicherer als eine Unterschrift auf Papier zum Beispiel. Also doch, die meisten aus der Schule noch wissen, relativ leicht nachgeahmt werden kann. Gut, ja. Wie, also die einzelnen Methoden kommen noch, aber prinzipiell kann man sagen, es gibt keine hundertprozentig sicheren Methoden. Alles ist mit entsprechendem Aufwand crackbar. Es geht nur darum, die Methoden so aufwendig zu machen, zum Cracken, dass sie in der Zeit, in der die Daten noch interessant sind, nicht gecrackt werden können. Also wenn man zum Crack ein paar Millionen Jahre braucht, dann ist, glaube ich, alles, was wir an Daten verschicken, zumindest auf uns keine negativen Auswirkungen mehr haben. Man unterscheidet prinzipiell einmal zwischen symmetrischen Verfahren und asymmetrischen Verfahren. Bei symmetrischen Verfahren wird der gleiche Schlüssel zum Verschlüsseln und zum Entschlüsseln verwendet, mit einem leicht geänderten Algorithmus. Ein paar Beispiele sind das, dritte das, IGEA, Blowfish. Bei asymmetrischen Verfahren werden dagegen zwei Schlüssel verwendet, die über eine mathematische Funktion zusammenhängen, sodass man alles mit dem einen Schlüssel verschlüsselt, mit dem anderen wieder entschlüsseln kann und umgekehrt. Davon hält man üblicherweise einen Schlüssel geheim, der geheime Schlüssel, und dann den anderen kann man beliebig veröffentlichen. Deswegen heißen diese Verfahren auch Public Key Verfahren, weil eben einer der Schlüssel public ist. Wobei der Zusammenhang zwischen den beiden Schlüsseln natürlich so sein sollte, dass jemand, der Public Key kennt, daraus nicht den Private Key errechnen kann. Also gibt es einen mathematischen Zusammenhang zwischen den beiden, das ist prinzipiell möglich, aber der Aufwand muss so groß sein, dass das wiederum nicht in brauchbarer Zeit möglich ist. Also ein Beispiel zum Beispiel, beim RSA-Verfahren hängen die beiden Schlüssel so zusammen, dass sie aus zwei Primzahlen gebildet werden, die miteinander multipliziert werden. Multiplizieren geht schnell, das ist kein großer Aufwand, aber die umgekehrte Funktion wäre das Faktorisieren. Das heißt, man muss eine Primzahlenzerlegung einer sehr großen Zahl, also so 300, 600 Dezimalstellen, in dieser Größenordnung machen, und das ist nach heutigem Wissen nicht in brauchbarer Zeit möglich. Ich glaube, die RSA haben jetzt einen Wettbewerb ausgeschrieben für 20.000 Dollar für einen 1024-Bit-Key. So irgendwas, glaube ich. War vor ein paar Monaten. Sehr oft abgekommen. Ja, eines der Verfahren ist RSA. Das ist das bekannteste und auch relativ einfach. Es gibt dann noch Elgamal und ein paar weitere. Die Hashes sind eigentlich nicht wirklich ein Verschlüsselungsverfahren, sondern ein Verfahren, mit dem man sozusagen eine kurze Beschreibung, also eine Art Prüfsumme, über ein File bildet. Die sollte natürlich auch sozusagen in der Form sein, dass es nicht leicht ist, zwei Files zu erzeugen, die den gleichen Hash haben, sodass man, wenn man den Hash hat und ein File, sagen kann, okay, dieser Hash ist eindeutig diesem File zuzuordnen. Es gibt wieder etliche Verfahren. Das Unix-Passwort-Kryptverfahren ist ein solches Hash-Verfahren im Prinzip, wo aus dem Passwort ein Hash errechnet wird und der Hash wird abgespeichert. Man kann zwar aus dem Passwort ein Hash berechnen, aber nicht wieder zurück. Für kryptografische Anwendungen werden meistens etwas neuere und Verfahren, die auch mehr Bits verwenden. Verwendet wie zum Beispiel MD5 mit 128 Bit oder SHA1, glaube ich, mit 160 etc. Gut. Was ich vorhin noch gesagt habe, ist, dass asymmetrische Verfahren relativ langsam sind. weil sie auch mit sehr großen Schlüsseln, eben zum Beispiel 1024-Bit, 2048-Bit, arbeiten müssen. Deswegen wird bei den meisten Anwendungen, auch bei BGP, die Nachricht selbst nicht mit dem Public-Key-Verfahren verschlüsselt, sondern es wird ein zufälliger Schlüssel für ein symmetrisches Verfahren errechnet. Dann wird die Nachricht, nachdem sie komprimiert worden ist, damit die Bitverteilung gleich ist, damit man weniger leicht Non-Plaintext-Attacken, also sozusagen mit bekannten Text versuchen kann, den Schlüssel zu erfahren, kann, wird es also komprimiert und danach wird es mit diesem symmetrischen Verfahren mit einem zufälligen Schlüssel verschlüsselt und anschließend wird dieser Schlüssel mit einem asymmetrischen Verfahren verschlüsselt und mitgeschickt. Das heißt, wenn man den entsprechenden Private Key hat, dann kann man zuerst den symmetrischen Schlüssel auspacken und damit dann die Nachricht selbst entpacken. Das hat außerdem noch den Vorteil, dass man eine Nachricht an sehr viele Empfänger schicken kann. Man muss dann einfach nur diesen symmetrischen Schlüssel für jeden Empfänger einmal verschlüsseln. Und dann kriege ich eine Nachricht, da stehen zum Beispiel 100 verschlüsselte Schlüssel drin und die verschlüsselte Nachricht. Und genau einen dieser Schlüssel, nämlich meinen eigenen, kann ich verwenden, um den symmetrischen Key zu bekommen. Und dann kann ich die Nachricht entschlüsseln. Signaturen. Ja, sehr häufig will man eben zum Beispiel nachweisen oder muss man nachweisen, dass man eine E-Mail selbst geschrieben hat oder dass eine sonstige Nachricht von einem autorisierten Sender sozusagen stammt. Dazu dienen Signaturen. Dazu wird eben eine Prüfsumme, ein Hash, über eine Nachricht gebildet. Und diese Nachricht wird dann mit dem Private Key, den nur der Absender wissen kann, verschlüsselt. Und der Empfänger kann dann die Public Key des Absenders nehmen, bekommt damit die Checksumme, kann die Checksumme mit der Nachricht vergleichen und wenn das übereinstimmt, dann weiß er, dass der Absender wirklich derjenige war, der im Besitz des Private Keys war. Ich habe vorhin schon angedeutet, dass es mehrere PGP-Varianten gibt. Das Programm ist ursprünglich, glaube ich, so 92, von Phil Zimmermann geschrieben worden. Das ist für den Privatgebrauch gedacht gehabt hat, was Pretty Good Privacy genannt. Ich glaube, er war damals am MIT. Das war dann eine Zeit lang auch unter MIT-Lizenz zu bekommen. Das war im Wesentlichen die Version PGP 2.3 und abgeleitet von den 2.6.
Was GPL oder was?
Hat dann später eine kommerzielle Version gegeben. Das waren dann die Versionsnummern von 5 aufwärts. 5.0, ich glaube, aktuell ist jetzt 7 irgendwas. Mit der Version 5 sind hauptsächlich mehrere alternative Kryptografieverfahren dazu gekommen. Also Zusätze zum RSA ist auch das Elgamal, Zusätze zum IDEA, Triple DES und glaube ich noch ein paar weitere Verfahren dazu gekommen. Das hat hauptsächlich den Grund gehabt, um hier Lizenzproblemen aus dem Weg zu gehen. Also das RSA-Verfahren war in den USA patentiert, das Patent ist letztes Jahr, glaube ich, ausgelaufen. IDEA ist in Europa patentiert und auch in den USA, und das läuft noch eine Zeit lang länger. Das ist erst 1990, glaube ich, patentiert worden. Das ist ja noch mit den letzten 7 in Amerika und 10 in Europa Jahre mit uns. Wobei das für privaten Gebrauch gratis ist. Und es hat auch für das GNU-PG lange Zeit ein Plugin gegeben. Das Hauptcode liegt übrigens noch am Luger-Webserver. das allerdings vor ungefähr einem Monat von der offiziellen GNU-PG-Website verschwunden ist. Ich weiß eigentlich noch nicht genau, warum es offenbar dürfte. Ja, Moment. Also steht nicht da, dass, warum es nicht mehr da ist. Also mal dem Koch eine Mail schreiben. Jo, was gibt es noch an Unterschieden? Ja, das GPG ist für Non-Commercial Use gratis, Firmen müssen dafür zahlen. Das GNU-PG ist, wie man erwarten kann, bei GNU Software unter GPL. Von der Funktionalität her sind BGP 5 und weitere und GNU-PG ziemlich gleich. Die BGP2-Varianten haben leichte Kommunikationsprobleme mit den neueren, wie wir feststellen konnten. Einfach dadurch, dass die nur sehr, sehr wenige, also nur jeweils ein kryptografisches Verfahren in jeder Klasse können und dadurch Nachrichten nicht mehr entschlüsseln können, die eines der anderen Verfahren verwenden. Stimmt, ja. Es hat auch, allerdings wurde schon ein Quert der BGP 2 Zeit hat es einmal eine Änderung im Paketformat gegeben, aber es hat möglicherweise später auch noch einmal eine gegeben. Also so im Detail hat man die Probleme, die wir gehabt haben, nicht angeschaut. Mit GNU-PG und dem IDEA-Plugin konnte ich es noch entschlüsseln.
Jo. Das ist übrigens Reitenergie und nicht Reitenergie.
Ah. Steht da Reitenergie? Stimmt, ja. Sollte Reitenergie heißen. Wird es ausbessern. Fürs nächste Mal in 3 Jahren. verwendet wird das Ganze also zumindest unter Linux Command Line orientiert. Man kann es interaktiv verwenden oder sozusagen für im Batch-Betrieb. Interaktiv wird man wahrscheinlich hauptsächlich die Key-Management-Funktionen verwenden, um neuen Key dazu tun, signieren etc. Vielleicht noch einzelne Files verschlüsseln oder einschlüsseln. Sehr häufig wird es einfach von einem anderen Programm, wie zum Beispiel Format, aus aufgerufen. Man braucht, ja, also im interaktiven Betrieb werden fehlende Parameter, die man nicht auf der Command-Line übergeben hat, abgefragt. Die Passphrase wird abgefragt. Es gibt entsprechende Meldungen und man kann sich das Ganze sparen. Muss es auch, wenn man es von einem Programm aus verwenden will, mit der Option Filter und dann kann man einen File-Descriptor übergeben in eine Environment-Variable, von dem die Passphrase gelesen wird, damit man die nicht direkt in das Programm eintippen muss von der Konsole. Konsole hat man eventuell gar nicht, wenn es ein GUI-Programm ist, hat man kein TTY, das dazu gehört. Jo, wie schauen die wichtigsten Optionen aus? Jetzt wird es ein bisschen spezifischer für GPG.
Wenn man das vorher empfohlen würde.
Ja, es steht schon dort. Auf der letzten Folie ist dann der Ulm drauf.
Ja. Ich habe so begrüßen. Zweitens, gerade erwähnt, ich kenne Magik für mehrere Leute.
Ja.
Und dass du für jeden symmetrische Schlüssel in dieser Nachricht aufbringen.
Ja.
Würde das nicht sehr theoretisch die Möglichkeit für die anderen Schlüssel zu bekannt. Sehr theoretisch.
Naja, es würde
sozusagen.
Ich weiß den Klartext von dieser einen Nachricht, ja, das stimmt. Das ist natürlich relativ kurz, weil da steht nur der Schlüssel drinnen.
Ja, aber ich habe den Schlüssel in der Nachricht
dekodiert.
Was ich ja so machen muss.
Ja.
Aus dem ursprünglichen Nachrichtentext und den Schlüssel für den Best-Key habe ich eigentlich den Private, den habe ich gegeben von den anderen Kennen aufgehalten.
Wichtigste Option, minus minus help. Gibt eine lange Liste, also ich habe da jetzt sehr intensiv abgeschnitten, also ich glaube, die Help Messages 103 oder 104 Zeilen lang. Gibt am Anfang so ein bisschen was, ja, Copyright, welche Verfahren alle drin sind. Manchmal glaubt, da ist kein IDEA dabei, also das habe ich offenbar vom Rechner gemacht, weil ich das IDEA bleiben nicht. Kann sein, ja. Ja, und dann kommen unten zu der Reihe die Optionen. Fürs Verschlüsseln und Entschlüsseln und Signieren von Files sind das hauptsächlich diese vier Optionen hier. Minus S zum Signieren, beziehungsweise ClearSign, um eine sogenannte Klartextunterschrift zu erzeugen. Das ist im Prinzip nur die Unterschrift ohne das File selbst, die kann man dann einfach unten an das File dran packen, das sieht man des Öfteren, so BGP signed message. Und die Message in Klartext und dann kommt unten Begin Signature und ein paar Zeilen kryptischer Zeichen, die eigentliche Signature dann darstellen. Mit minus B detached sein. Kann man wirklich nur die reine Signature erzeugen in einem eigenen File. Das hat es ja dann sinnvoll, wenn man etwas signieren will, wo man das, was ein bestimmtes File-Format hat. Zum Beispiel ein komprimiertes Target-Z-File, da nützt es mir relativ wenig, wenn ich die Signature einfach unten drauf picke, kriegt man dann nicht raus. Minus E zum Verschlüsseln und minus D zum Entschlüsseln, wobei das unnötig ist, dass eben die Default-Aktion einfach nur einen File-Namen angibt und nicht einmal prinzipiell an, dass das ein verschlüsseltes File ist und dass man das entschlüsseln will. Mehr als ein Minus ist beim POSIX eigentlich nicht vorgesehen. Das sind die übliche GNU-Methode für lange Optionen. Früher haben sie mal ein Plus verwendet, aber das hat dann mit einem POSIX-Standard kollidiert und dann haben sie Minus Minus als Anfang genommen und das ist offenbar. Zumindest hat sich niemand mehr aufgeregt darüber. Jo, das habe ich eigentlich. Gerade fast erzählt. Also beim Verschlüsseln muss man natürlich noch angeben, für wen man es verschlüsseln will, weil ja nur die wirklichen Empfänger das wieder einschlüsseln können sollen. Also die man einfach die User-IDs halt. Das ist falsch. Das ist noch BGP. TPG muss man dann Option minus R für die Recipients angeben. Minus S zum Signieren eines Files stimmt wieder und nur das Ziffertext-File zum Dekodieren, optional mit der Option minus D, ist ja, zum Wiederentschlüsseln. Eine wichtige Option ist dann noch Minus A, SKA-Mod, das Ganze mit einer Out BS64-Codierung wieder in reinen Text verwandelt, den man per Mail verschicken kann. Und ja, Minus B für die Dash Signature und Minus F wiederum, hauptsächlich für die Anwendung im Programm, wenn man das Ganze als Filter verwenden möchte. Und keine unnötigen Ein- und Ausgaben braucht. So. Nächster Punkt ist Key Management. Das ist immer recht schön, wenn ich da jetzt viele Public Keys habe, die irgendwo auf Webservern oder auf Public Key Servern oder auf der Finger oder sonst irgendwo erhältlich sind. Nur wie weiß ich jetzt nach, wer ist? Da gibt es einmal, es hat jeder seinen eigenen Keyring, heißt sozusagen Schlüsselbund, wo man seine eigenen Secret Keys und die Public Keys von allen Leuten, mit denen man kommunizieren möchte, aufbewahrt. Und ja, wo das BGP beim File- und Entschlüsseln immer nachschaut, um die zu verwenden. Bei neueren Versionen können zusätzlich noch automatisiert, wenn ein Schlüssel fehlt, den von einem Key-Server holen, aber auf das gehe ich noch genauer ein. Es gibt dann die Möglichkeit, Schlüssel zu signieren, also im Prinzip zu sagen, ja, ich weiß, dieser Schlüssel, dieser Public Key gehört der Person, deren Name dabei steht. Sollte man auch tun. Und dabei kommt jetzt kommen zwei Probleme eigentlich ins Spiel. Das eine ist, wie stelle ich jemanden vor? Oder wer kann jemanden vorstellen? So, das ist jetzt der Roland Lipowitz. Und glaubt ihr mir, dass ich da die Wahrheit sage? Und dafür gibt es im PHP sozusagen das Konzept des Webs of Trust. Das schaut, ganz kleiner Auszug aus meiner TrustDB. Ich habe mal angefangen irgendwann 93, 94 auf der TU. Und zuerst der Ralf Schlatterbeck und ich ein bisschen mit PGP gespielt. Wir haben uns gegenseitig bestätigt, dass unsere Public Keys uns gehören. Ich bin dann irgendwann einmal ins WSR gewechselt und habe mir sozusagen mit meinem alten Key bestätigt, dass der neue Key auch wieder mir gehört. Und das dürfte dann wahrscheinlich unmittelbar der Designparty gewesen sein. Da hat es dann relativ viele gegenseitige Versicherungen gegeben, wo jeder dem anderen bestätigt hat, dass der Public Key mit dem mehr oder weniger erkennbaren Bild im Führerschein und dem Namen übereinstimmt. Ja, und dann ganz außen steht irgendwo Beispiel der ericatsendmail.org, dessen Public Key es auch irgendwann einmal in meinem Public Keyring geschafft hat, der aber keine Signaturen dran gehabt hat von jemandem, den ich kenne. Also er ist dann komplett getrennt von den Leuten, die ich selber signiert habe. Und ja, ericatsendmail.org könnte Eric Allman sein, oder vielleicht ist es auch nicht. Lässt sich daraus nicht schließen. Das sind die Self-Signed. Also das waren noch neuere PGP-Versionen, machen immer Self-Signed Certificates. Das heißt, wenn man einen Key erzeugt, dann wird der gleich mit sich eine Signatur mit sich selber erzeugt. Das war damals noch nicht so. Das bringt eigentlich nur das und es verhindert ein paar obskure Methoden, wie man einen Key-Ring verändern kann. Ja.
das ist die Frage, den Partitiv an die Hunden nehmen sie in dieser Oberwerbung meine Bauchbacken
ja.
In den Partitiven.
Ja. Für den Zweck, sozusagen einen Schlüsselpunkt zu verwalten, gibt es wieder einen Haufen Optionen. Auch hier wieder nur einen kurzen Auszug, die wichtigsten. List Keys und List Six, die Optionen sind jetzt wirklich GPG-spezifisch, schwierig zu aussprechen. Bei BGP waren da die Optionen mal mit minus K angefangen.
Ja, dann minus KV, KVV, GPG auch.
Ja. Um sich den Inhalt seines Public Keyrings oder auch des Private Keyrings anzusehen. Also entweder nur die Keys oder auch von wem sie signiert wurden. Das kann man dann noch mit einem Suchbegriff kombinieren, damit man nicht jedes Mal den ganzen Inhalt bekommt, sondern zum Beispiel nur einen bestimmten Schlüssel oder alle Schlüssel einer bestimmten Person oder gleicher Domain. GenKey, ganz wichtig. Am Anfang das erste, was man macht, ist sich ein Private-Public Key Pair zu generieren. Da wird man ein paar Sachen gefragt, ob man den Schlüssel nur zum Signieren oder zum Verschlüsseln und Signieren verwenden will, wie viel Bits er haben soll, wie man heißt, was man für E-Mail-Adresse hat. Ich glaube, das ist alles. Und dann wird eben ein Private-Public Key Pair generiert.
Passphrase?
Stimmt, ja.
Expired
Date. Expired Date, ja. Das man dann verwenden kann. Man kann Keys natürlich auch wieder löschen aus dem Keyring. Man kann sie signieren. Das heißt, ja, eben die Echtheit eines Public Keys bestätigen. Und da gibt es zwei Varianten davon: Sign Key und L Sign Key. Und das L Sign Key ist eine Local Signature, die lokal gleich behandelt wird wie eine normale Signature, aber nicht exportiert wird. Also, wenn man dann den Inhalt seines Public Keyrings exportiert, um zum Beispiel an einen Key-Server zu schicken oder anderen Leuten zu geben, dann werden die lokalen Signatures nicht mit exportiert. Das ist also durchaus sinnvoll, wenn man zum Beispiel Keys hat, die man von man nicht Dritten gegenüber bestätigen will, dass sie echt sind, die man aber für sich selber als echt ansehen will. Ja.
Dann brauchst du die Option, wenn man den Song kriegt, auch zum Beispiel.
Das muss ich
nicht
verändern. Der kann es dann nicht lesen.
Ja, das sind dann die Leute, die haben schon den Kopf rausgekriegt, aber das war schade. So, okay. Das wäre deswegen sinnvoll, weil ich damals sage, er hat einen Rechner eigentlich, ansonsten ist er da bei Keyring, also der mit dem Party-Keys, der nicht so gut geschützt, damit er nicht irgendwie ja, den Key von jemandem modifiziert hat.
Gut, jo. Exportieren habe ich schon gesagt, importieren natürlich auch immer von anderen Leuten, zum Beispiel das Ergebnis einer Key-Signing-Party, einen ganzen Haufen Public Keys bekommt, beziehungsweise oder auch nur einen einzelnen.
Zum Importen wird es auch gesagt, heute gibt es mit zwei Keys, die nicht zertifiziert sind, kann man GPG nur mit einer zusätzlichen Option
ja, stimmt.
Importieren. Das ist ein normaler Abgesehen.
Ja. Ja, die letzten beiden Optionen, Send Keys und Receive Keys, dienen der Kommunikation mit dem Key Server. Das ist eigentlich gleich der nächste Punkt. Es gibt ein Netz von mehr oder weniger miteinander synchronisierten Servern, auf denen Public Keys abgelegt werden. Die haben üblicherweise Hostname bgbkeys.isokürzel.bgb.net. Die kann man per HTTP oder per E-Mail abfragen. Üblicherweise ist glaube ich eher HTTP. Die sind öffentlich zugänglich, jeder kann dort Public Keys ablegen und natürlich auch holen. Und es wird keine inhaltliche Prüfung der Keys vorgenommen, sondern es ist nur eventuell konsistent sein mit dem, was schon dort ist. Das HTTP-Interface, wenn man es. Löschen kann man, glaube ich, direkt nicht. Man kann allerdings revoken, also man kann beim Generieren eines Keys oder auch danach kann man sogenanntes Revocation Certificate erzeugen, mit dem man sozusagen sagt, dieser Key ist nicht mehr gültig. Das ist auch mit dem Key selber signiert. Das sollte man vielleicht machen, bevor man die Passphrase vergessen hat oder ähnliches. Und dieses Revocation Certificate kann man dann hinschicken und dann wird der Key als ungültig markiert. Das ist noch ein Netscape 3. Alter Screenshot, aber es hat sich das Interface nicht wirklich geändert seitdem. Im Prinzip gibt man einfach einen Suchstring an, kann man noch sagen, ob man auch die Fingerprints sehen will und ob man verbose oder nicht verbose Output haben will. Entweder bei einem zufälligen Server, wie man DNS Round Robin, oder es kommen dann hier unten, geht dann noch weiter, für die einzelnen Länder, wobei hier EU zwar kein Land ist, aber da gibt es auch einen sozusagen europaweiten Server. Als Ergebnis kriegt man dann so eine Liste, so ein sehr dunkel, aller gefundenen Keys zurück. Also Holzer gibt es nicht nur mich, sondern noch zwei andere, oder gab es damals, sind aber her. Inzwischen sind es sicher mehr, wo dann jeweils die Hyperlinks zu den Keys selber führen. Blau unterlegten. Und das ist dann so ein Block von kryptischen Zeichen, den man sich abspeichern kann und mit gpg-import seinen Public Key Ring hinzufügen kann. Das Ganze geht natürlich auch, indem man einfach eine Adresse eines solchen Key Servers sich in sein Konfigurationsfile von gpg einträgt und dann einfach gpg-receive und Suchbegriff eingibt, dann holt er die automatisch und fügt sie dem Public Key Ring hinzu. Das sieht man dann sogar noch in einem Beispiel. Ja, Anwendungsbeispiele. Ich habe eh schon meistens von Mails gesprochen. Eine der klassischen Anwendungen von BGP ist, Mails entweder zu signieren oder zu verschlüsseln. Und ich nehme da jetzt den Matt als Beispiel-Mailer aus zwei Gründen. Erstens, weil ich ihn selber verwende und daher am meisten darüber sagen kann. Und zweitens, weil er vom Michael Elkins ist, der den BGP MIME RFC geschrieben hat und sozusagen ja, praktisch den MAT und diesen RFC so ungefähr im Gleichtakt entwickelt hat und deswegen auch der erste war der BGP-MIME. Verwendet hat. Also sein ein Cursus basierter Mailer, also auf Textkonsole XDAM zu verwenden, ruft BGP oder GPG als externes Programm auf. Mittlerweile ist das ziemlich konfigurierbar geworden, weil die vielen verschiedenen Versionen, die es gibt, alle ein bisschen unterschiedlich zu behandeln sind. Und ja, das spürt man aber an sich nicht beim Verwenden. Das heißt, man muss nicht irgendwelche externen Wrapper-Scripts aufrufen oder so, wo man merkt, dass die anders sind, sondern es ist praktisch in die Oberfläche vom Matt integriert und passiert im Hintergrund. Und es werden zum Beispiel auch die Passphrases gecached, also man kann sagen, also die Passphrase, ich glaube, die Folge ist 10 Minuten lang oder unter einer Höhe nach einer halben Stunde oder Stunde oder für immer, weiß ich nicht. Vielleicht nicht so ganz günstig, zumindest nicht, wenn noch andere Leute an den Rechner kommen, merken und muss dann nicht bei jeder Mail wieder die Passphrase tippen, sondern das wird dann zum Beispiel automatisch signiert oder verschlüsselt. Ja, das ist nicht sehr aussagekräftig. Sieht man im Wesen nicht so, wie schaut es beim Wegschicken der Mail aus. Also die Mail selber sieht man nicht mehr, sondern das ist der letzte Bildschirm, wo dann nur mehr da steht, an wen und Subject. Und BGP-Option, dass die Mail wird signiert. Und unten fängt nämlich noch der Passphrase, die ich einmal eintippen muss und dann merkt er sich so eine gewisse Zeit und dann brauche ich es wieder. Wie schaut das dann beim Empfänger aus?
Frage, man von dem Werkzeug, die Passphrase auf dem Markt hier rechtzeitig irgendwie umbringt,
hat man das gleiche Problem, wie man es bekommt beim GPG. Muss man sein UID root setzen, sieht man das da? Nein, da sieht man es nicht. Wenn es nicht Set-UID root ist, dann gibt man immer so eine schöne Warnung. Warning storing secret key in non-secure memory oder so ähnlich. Das Problem ist, dass er den Secret Key ins Memory ladet und wenn jetzt zum Beispiel das GPG gerade ausgeswappt wird, während der kurzen Zeit, wo er den Secret Key wirklich braucht, dann liegt der Secret Key plötzlich sozusagen im Klartext im Swap Space. Und jemand, der dann nach physischem Zugriff oder auf einer Route auf dem Rechner ist, könnte mit entsprechendem Aufwand den Secret Key aus dem Swap Space wieder herauslesen und so zum Secret Key kommen. Was nicht ganz im Sinne des Erfinders ist. Und GPG hat da die Möglichkeit, das Memory, in dem der Secret Key abgelegt wird, zu locken, das heißt zu verhindern, dass das in den Swap Space geschrieben wird. Das ist allerdings nur Programmen möglich, die als Root laufen. Jetzt muss man sich natürlich wieder nach dem Principle of Least Privilege fragen, ob es sinnvoll ist, dass das GPG als Root läuft. Und abwägen, sozusagen, welche Gefahr größer ist, die, dass das GPG irgendein Blödsinn macht, wenn es als Root läuft, oder die, dass der Secret Key im Swap Space landet und von dort gelesen werden könnte. Und dann halt entweder das GPG Set-UID root installieren oder entweder mit der Warnung leben oder sie abdrehen. Da gibt es eine Option, die man ins Konfigurationsfall schreiben kann, die diese Warnung abdreht. Nicht, dass ich wüsste, aber ich weiß die Capabilities nicht alle auswendig. Wäre aber vielleicht möglich. Wobei ja das Capability-System unter Linux noch so ist, dass sie nicht an Files dranhängen, zumindest bei den meisten Filesystemen. So dass ein Programm nicht automatisch beim Starten die Capabilities hat, sondern es muss Security Root gestartet werden, kann sich dann die Capabilities setzen und dann die Privileges wieder droppen.
Darauf habe ich signiert die Message bekommen. Von Robert Weisner.
Und ich habe als Public, ich hatte noch keinen Public Key von ihm im Keyring und habe als Public Key Server den www.keys.at und pgp.net eingetragen und der war gerade down. Oder schon längere Zeit down. Also er war mindestens mehrere Tage down. Danach habe ich es nicht mehr probiert. Und man sieht dann hier Requesting Key, die Key ID, mit der das verschlüsselt ist, no valid open PGP data. Und was man hier unten nicht mehr lesen kann, da steht gelb auf schwarz, PGP Signature could not be verified. Das heißt, er sieht zwar, dass die Nachricht verschlüsselt war, signiert war, aber nachdem er den Public Key nicht finden konnte, konnte man dann auch nicht überprüfen, ob die.
Das ist die Oberseite oder Brechung mit dem Key wieder.
Genau. So haben wir es dann zuerst auch geholt. Das heißt, der nächste Screenshot da ist eigentlich nur für den Zweck dieses Vortrags war entstanden, aber ich habe den Public Key wieder rausgeschmissen aus dem Keyring, nur damit ich ihn wieder von einem Public Key Server laden kann. Da ist dann der www.keys.eu.pgp.net, der funktioniert auch. Und da steht dann da, dass man den Key imported hat. Und dass ein Good Signature von Robert Weisner da ist. Und wieder die Warnung, dass dieser Key keine Signature hat, der ich vertraue. Also das Key ist ja, wie man sieht, gerade erst beim Lesen dieser Message importiert worden und noch nicht von mir signiert. Beziehungsweise der Robert hat eh nur keine Signature von mir. Und er weiß zwar, das stammt von jemandem, der behauptet, Robert Weidner zu sein und die angegebene E-Mail-Adresse zu haben, aber ob das wirklich der Robert Weidner ist, den ich kenne, ist noch nicht. Zumindest nicht aufgrund der Signature überprüfbar gewesen. Jo, das sind eigentlich im Wesentlichen die Funktionen. Ja. Achso, ja. Die Möglichkeiten, wie Keys identifiziert werden. Ein Public Key besteht im Wesentlichen aus zwei sehr langen Zahlen, die man sich unmöglich merken kann. Es ist dann ein Name mit einer E-Mail-Adresse dran, die für Menschen im Wesentlichen gedacht ist, und um den Public Key jetzt sozusagen eindeutig zu identifizieren, gibt es erstens die Key-ID, die besteht im Wesentlichen aus einer gewissen Anzahl vom Ende des Keys. Die ist im Laufe der Zeit, sozusagen ist die Default-Ring immer länger geworden. Am Anfang waren es die niederwertigsten 24-Bit, dann 32-Bit und inzwischen gibt es die Long-Key-IDs mit 64-Bit.
Das wäre
ja
die Bits des Keys.
Ja. Vom Fingerprint sind sie, ja. Nicht vom Key selber, sondern vom Fingerprint. Da weggenommen. Also Fingerprint ist im Prinzip wieder eine Checksumme über den Public Key selber. Und
das ist bei DSA, das ist bei RSA, das ist
Von Modulus.
Ist es von Modulus? Ja, deswegen. Ich habe gewusst, die niederwertigsten Bits kommen irgendwo vor.
Das ist von Modulus.
Ja. Und die Key-ID ist relativ gut. Die kann man sich zur Not noch merken oder zumindest irgendwo eintippen, wenn man auf einen bestimmten Key zugreifen will. Der Fingerprint dient hauptsächlich dafür, dass man eine längere Identifikation hat, die man zum Beispiel über das Telefon oder einfach seine Karte vorlesen kann und die anderen mitlesen können und überprüfen können, dass das der gleiche Fingerprint ist und der lang genug ist, dass er praktisch fälschungssicher ist. Das sind da 1660 Bits. Also wenn man annimmt, dass das mit einem kryptografisch starken Hash-Verfahren gemacht wurde, dann braucht man im Durchschnitt 259 Versuche, um einen Public Key mit der gleichen mit dem gleichen Fingerprint zu erzeugen. Und das ist doch ziemlich unmöglich.
10 mal 16 mal 4.
Jo,
wenn er. So 10 mal 16 mal 4.
Schaut das im Prinzip ganz gleich aus. Das ist hier nur eine deutlich ältere Version von Matz. 0.88. Wie dein altes Gegenstand, aber im Prinzip ist der einzige Unterschied, den man im Vergleich zum Empfang einer Message, die nur signiert ist, dass halt hier steht. The following date,
also
BGP Heim encrypted. Genau. Und die richtige Version von
JPEG. Ja. Genau.
Und dann noch die richtige Version von der Software,
ja, ja. Mit
dem richtigen Plugin. Nun, das ist im Prinzip Mail, ein Beispiel von Matt. Und ein zweites Gebiet ist also das Signieren von Software. Der Christian hat vorhin beim beim Herausfinden von Wo gehört ein Teil dazu? Das D-Package erwähnt. Einige, ich glaube, es gibt beim Debian gibt es auch eine Methode, die Sachen zu signieren, die Files. Aber ich gehe hier aufs RPM-Format ein, wo zumindest von Red Hat die Packages alle signiert werden mit einem bestimmten Key, der auf jeder CD drauf ist, der auf den FTP-Servern ist, am Webserver sich auch irgendwo, und mit dessen Hilfe man sozusagen überprüfen können soll, ob ein Package, das man sich irgendwo von einem FTP-Mirror heruntergeladen hat, auch tatsächlich von Red Hat stammt oder ob da jemand was dran herumgebastelt hat und zum Beispiel einen Trojaner eingebaut. Also wenn man so irgendwelche Mails bekommt, wo drauf steht vom Announced Red Hat, bitte unbedingt und dringend sofort BU-FTPD updaten, dann sind zwar die MD5-Checksummen, die da dabei sind, recht nett und man kann damit überprüfen, ob das File, das man sich dann zum Beispiel von seinem lokalen Büro gelesen hat, auch mit dem RPM-File übereinstimmt, das derjenige gehabt hat, der die Mail geschrieben hat. Nur was man nicht überprüfen kann, ist, ob derjenige, der die Mail geschrieben hat, auch tatsächlich bei Red Hat sitzt oder ob er vielleicht einfach nur irgendwo ein entsprechend gedoktertes RPM hinterlegt hat und nun
möglichst viele Leute versucht davon zu überzeugen, dass sie das runterladen und installieren sollen. Dafür kann man das relativ fälschungssicher mit BGP-Checksummen machen. Wie geht man vor, wenn man das macht? Zuerst ist es wichtig, dass man den Public Key von in dem Fall Red Hat, aber des Distributors, muss ja nicht unbedingt nur von dort Packages holen, sondern auch aus anderen, mehr oder weniger vertrauenswürdigen Quellen, aus sicherer Quelle bekommt. Also am besten ist wahrscheinlich eine CD oder von, wenn man es von mehreren FTP-Mirrors holt und vergleicht oder vom Webserver, dann ist es wahrscheinlich auch relativ sicher, dass man wirklich den richtigen GPG-Key bekommt und nicht irgendeinen. Den importiert man dann und signiert ihn am besten lokal, würde ich sagen, weil eigentlich will man diesen Key ja nicht wieder exportieren und anderen gegenüber bestätigen, dass das der richtige ist. Und das ist nur für die lokale Anwendung, damit man sich sicher sein kann, dass man, dass das Paket wirklich mit dem Key signiert wurde, den man absichtlich importiert und signiert hat. Und dann,
okay, ich habe nicht das, den WUFTP, der als Beispiel hier, sondern OpenSSL, was bei mir zufällig auf der Platte herumgelegen ist,
kann man ein RPM überprüfen mit -checksig, -v. Das -v ist, wie üblich, steht für verbose und erzeugt etwas mehr Output. Und den Paketnamen, da kann man natürlich auch viele Pakete angeben. Und da gibt dann etliches aus. Also es gibt da eine interne MD5-Checksumme, die übrigens nicht mit dem übereinstimmt, was üblicherweise in den Mail steht, weil das ist die Gesamt-Checksumme über das gesamte File und inkludiert diese bereits. Dass die okay ist und dass er ein GPG-Signature gefunden hat, wann die gemacht wurde, am 18. Juli, mit welchem Key. Und dass das Signature von Red Hat stammt und dass sie okay ist. Wenn man auf das Signieren des Keys vergessen oder verzichtet hätte, dann würde darunter wieder die übliche Meldung stehen, dass das nicht aus einer Trusted, dass der Public Key nicht Trusted ist. Wenn man das Minus V in dem Fall weglässt, dann schreibt er nur ganz kurz hin MD5 okay, GPG okay und man weiß nicht mit welchem der vielen Keys, die man eventuell in seinem Public Key Ring hat, das signiert wurde. Das heißt, da könnte dann einfach irgendjemand, mit dem man öfter mal im Mail-Kontakt ist, sozusagen ein RPM-File unterschieben. Man sollte sich also da vielleicht, wenn man das öfter macht, sollte man wahrscheinlich, wenn man seine Kisten im Netz hat, immer up-to-date halten will, zum Beispiel als Root einen eigenen kleinen Public Keyring anlegen, der einfach nur die Public Keys der Leute oder Organisationen hat, von denen man RPMs installiert. Also üblicherweise der Distributor und vielleicht noch ein paar andere Quellen, aus denen man Zusatzsoftware bekommt. Und Mails sollte man als Root Energy kaputt. Oder sonst irgendwas tun, wofür man nicht unbedingt gut sein muss. Eigentlich bin ich damit am Ende. Wow, genau eine Stunde. Hätte ich mir nicht gedacht, dass ich in der Zeit bleibe. Der versprochene Uhren, wo die Folien abgelegt sind. Der Robert hat seinen Tisch schon kurz getroffen. Er ist ja mit Schuld daran, dass ich da stehe, weil er die schon lange herumgeisternden Worte, wir sollten einmal wieder eine Key-Signing-Party ernst genommen hat, eine organisiert und sozusagen im Vorfeld dessen gemeint hat, naja, ein Einführungsvortrag über Fiji, wäre auch nicht schlecht. Die Key-Signing-Party ist, glaube ich, am 25. Hast du schon angekündigt? Ein Zentimeter, so.
Ist noch nicht sicher.
Dem Günther Leber habe ich ein paar Folien geflattert. Habe aber gefahren vorher. Und die Vivi hat das Ganze da organisiert.